Ja, vielen Dank für den Auftakt, auch für dieses Gebet. Es gibt ja Fragen, die wir uns nicht jeden Tag stellen, aber die uns trotzdem sehr nahe gehen. Um solche Fragen geht es in der letzten Woche unserer Expedition zum Ich. Etwa die Frage, wie möchte ich eigentlich sterben? Meine spontane Antwort wäre, am besten jetzt noch nicht gleich. Aber nach dieser etwas launigen Abwehr, das ist ja eine Abwehr sowas, gehen meine Gedanken dann doch auf Reise. Ich stelle fest, dass ich vor 20, 30 Jahren deutlich mehr Angst vor dem Tod hatte. Es gab noch so viel zu tun, die Kinder großziehen und unterstützen, eine Gemeinde entwickeln, einen hohen Berg besteigen. Nun, die Kinder sind erwachsen, die brauchen uns nicht mehr unbedingt. Beruflich konnte ich eine Gemeinde in ihrem Wachstum über viele Jahre begleiten und ich stand auf hohen Bergen. Und nun, alles erlebt, das Wichtigste so durch. Was löst die Frage bei dir aus? Eins ist ja wirklich sicher, jeder von uns stirbt. Aber was lösen diese Gedanken an die Endlichkeit, auch an die persönliche Endlichkeit in dir aus? Und das lässt rückschließen darauf, wie stehst du eigentlich im Leben? Hier ein paar Möglichkeiten. Stehst du hoffnungsvoll am Start des Lebens? Fridays for Future, eine Bewegung, die ja wirklich Mut macht. Pessimisten sind ganz erstaunt. Sie dachten, die junge Generation wäre an gesellschaftlichen Fragen und der Umwelt schlicht nicht mehr interessiert. Sie dachten, junge Menschen denken nur an ihren persönlichen Weg und an ihr persönliches Glück. Oder besser gesagt, an die Inszenierung ihres persönlichen Weges auf Instagram und Co. Aber weit gefehlt. Die engagieren sich. Allerdings mit einem Horrorszenario im Nacken. Eines, das wirklich Angst macht, ihr 50- bis 80-Jährigen oder auch darüber. Wie würdet ihr über den Klimawandel denken, wenn ihr noch 30 bis 60 Jahre zu leben hättet? Wie denkt ihr darüber, wenn ihr an eure Enkel denkt? Oder stehst du vielleicht mitten im Leben, vielleicht sogar in der viel zitierten Midlife-Crisis? Mit der Frage, die einen ja wirklich schwer umtreiben kann, war das jetzt schon alles? Was ist aus den Zielen geworden, die ich früher mal hatte? Und habe ich heute noch Träume? Oder stimmt etwa, was Gordon MacDonald, ein Pastor und Autor, sagt, in der zweiten Lebenshälfte kannst du noch mehr bewegen, Wichtigeres tun als in der ersten, denn zum einen hast du Erfahrung und vielleicht noch wichtiger, du weißt, du hast nicht mehr endlos Zeit dafür. Vielleicht siehst du auch schon auf ein langes Leben zurück. Manches Ziel hast du erreicht und manches hast du verfehlt. Manches ist dir einfach zugefallen und manches hat dir, wer auch immer, sagen wir, das Leben vorenthalten. Und du fragst dich, für was bin ich noch wichtig? Und du fragst dich natürlich auch, was kommt noch auf mich zu? Wie gesagt, solche Gedanken sind nicht alltäglich. In der Regel sind wir ja froh, wenn wir den Alltag halbwegs geregelt bekommen. Oder geht nur mir das so? Über die Zukunft nachdenken gerät ja ganz schnell aus dem Blick. Wer setzt sich schon mal hin, allein oder so vorhanden mit Partner oder sogar Familie und macht sich in Ruhe Gedanken darüber, wohin soll unser Weg gehen? Bei beruflichen Fragen passiert das vielleicht noch, ja, wie will ich mich entwickeln, was ist so mein Karriereziel? Aber ich kenne eigentlich niemand, der sagt, meine Frau und ich haben uns jetzt überlegt, wie wir unsere Beziehung in 5 Jahren aussehen soll. Wir tun uns ja schwer mit der Zukunftsfrage. Ich unterstelle das jetzt mal. Wenn es bei euch ganz anders ist, dann seid froh. Dabei wäre es so wichtig, darüber nachzudenken. Und wir würden manches, wenn wir darüber nachdenken würden, dann lassen, was wir jetzt tun. Ganz schön viel, glaube ich. Und wir würden manches tun, was wir jetzt lassen. Was hindert uns daran? Nun, ein Grund mag sein, dass wir die Zukunft ja trotz aller Beschäftigung damit nicht wirklich klar sehen können, so sehr wir uns auch bemühen. In unserer Kultur haben wir den Eindruck, dass wir vorwärts gehen, ja, Richtung Zukunft. Wir schauen dahin und gehen darauf zu. Wir sehen nach vorne. Aber was sehen wir denn da? Das Bild, was wir da sehen, ist doch ausgesprochen unklar. Wir haben vielleicht eine Ahnung davon. Was bringt die Zukunft wirklich? Wir wissen es doch nicht. Hebräische Menschen hatten den umgekehrten Eindruck, entschuldigt mal, wenn ich jetzt mal so rumgehe, die hatten den Eindruck, sie stehen zur Zukunft mit dem Rücken. Denn sie sehen in die Vergangenheit, was da war, das sehe ich schon. Aber natürlich nicht, wohin ich gehe. Jetzt überlegt man einen Moment, welche dieser beiden Vorstellungen vom Leben ist eigentlich realistischer? Gehe ich wirklich so ins Leben oder stehe ich so im Leben? Wir brauchen ganz offenbar eine Vision oder eine, besser noch, eine Offenbarung, wenn wir wirklich eine Sicht für die Zukunft entwickeln wollen. Sonst sehen wir zu wenig. Nun hindert uns ja noch etwas daran, an die Zukunft zu denken. Es bedeutet ja halt auch immer an die Endlichkeit zu denken. Ich habe es schon erwähnt. Wie stelle ich mir mein Alter vor? Habe ich zum Beispiel gute Vorbilder dafür, wie ich alt werden möchte? Die machen mir Mut, alt zu werden. Gibt's sowas? Oder sehe ich das einfach als eine einzige Katastrophe? Hilfsbedürftig werden macht manchen unglaublich Angst. Und dann, was ist, wenn ich sterbe? Nun, Witzbold hat mal gesagt, über den Tod mache ich mir gar keine Gedanken. Denn wenn ich da bin, ist er noch nicht da. Und wenn er da ist, bin ich nicht mehr da. Aber ich bin mir sicher, dass nicht jeder hier so locker mit diesem Thema umgeht. Irgendwann nicht mehr da zu sein, ist ja auch unheimlich, dieser Gedanke. Und spätestens hier hören viele auf, sich Gedanken zu machen. Aber irgendwann kann man ihnen halt nicht mehr ausweichen. Viele können denen etwa dann nicht mehr ausweichen, wenn die Eltern sterben. Und plötzlich wird mir bewusst, nach menschlichem Ermessen, bin ich der Nächste. Vielleicht kommt eines Tages auch eine Diagnose, die dir deutlich zeigt, mein Leben hat Grenzen und die sind enger, als mir lieb sind. Als es mir lieb ist. Und dann ist es auf einmal schwer auszuweichen. Und diejenigen, die sind einfach besser dran, die sich schon vorher damit auseinandergesetzt haben, die nicht jetzt erst damit anfangen. Und darum finde ich es bemerkenswert, dass der christliche Glaube die Frage nach der Zukunft von Anfang an einbezieht, dem sogar eine hohe Bedeutung beimisst. Die Bibel sagt immer wieder sinngemäß, überlege, wohin du gehst, damit du weißt, wie du heute leben kannst. Man könnte auch sagen, nur wenn du weißt, wohin du gehst, kannst du in der Gegenwart deinen Weg finden. Wohin gehe ich? Nun, die frühen Christen, muss man sagen, waren mit dieser Frage in noch besonderer Weise herausgefordert. Jesus hat ja so merkwürdige Andeutungen gemacht, Bibelleser wissen das. Ich bin bald wieder da. Ja? Es dauert nicht mehr lange. Das Ende der Welt ist nah. In der Theologie nennt man das ganz einfach Naherwartung. Das ganze Leben der frühen Gemeinde war davon geprägt. Man hat jeden Tag damit gerechnet, Jesus kommt bald zurück und dann bricht das Reich Gottes ein. Und vielleicht ist das heute, vielleicht morgen, vielleicht dauert es auch noch 4 Wochen. Und das war keine Bedrohung, sondern das war ihnen ganz großer Trost. Die standen unter Druck, unter Verfolgung und die hatten Mühen und die haben gedacht, dann wird alles gut. Sie freuten sich so sehr davon, von diesen Verfolgungen frei zu sein, buchstäblich in der Nähe Jesu zu leben. Und es stimmt ja bis heute, wenn du davon überzeugt bist, dass der Himmel bald kommt, dann verliert die Realität ein wenig an Gewicht, an Schwere. Dann sind irdische Probleme auf einmal nicht mehr so wichtig, die sind sowieso bald durch. Warum sollte ich mich über was aufregen? Warum sollte ich unzufrieden sein mit meinem Leben, wenn ich doch weiß, bald kommt die wunderbare Zukunft? Könnt ihr das nachvollziehen so? Ja, man muss sich da ein bisschen reinfühlen. Die Frage, wohin wir gehen, hat ja massiven Einfluss auf unser Leben heute. Das ist keine prophetische Spielerei, sondern es ist eine bedeutende Sache in unserer Lebensgestaltung. Nun müssen wir sagen, heute ist die Situation, unser Lebensgefühl ja anders als die der ersten Christen. Jesus kam weder im ersten noch im zweiten Jahrhundert und dann kamen noch ein paar Jahrhunderte. Es kam zur sogenannten, Vorsicht, Fremdwort, Parosieverzögerung. So nennen das die Theologen. Zu Deutsch, seine Wiederkunft ließ auf sich warten. Ja? Die Umstellung darauf fiel den jungen Christen und Christinnen gar nicht leicht. Warten, warten, warten. Nun haben sich die Zeit vertrieben und haben die Offenbarung des Johannes geschrieben und haben sich schon mal überlegt, wie das aussehen könnte. Ich lese euch daraus einen Vers vor, den ich sehr bewegend finde. Da ist von einem Lamm die Rede. Das Lamm ist ein Bild für Jesus Christus, muss man wissen. Der gestorbene und auferstandene Jesus Christus, genau genommen, ist das Lamm. Ja, jetzt hört mal genau zu, Offenbarung 7, Vers 9. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Ländern und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Stuhl des Lamms, hatten weiße Kleider an und sangen gemeinsam: Gelobt sei Gott. Das ist eine Vision. Ich sah. Ein Ältester der frühen Gemeinde, den die Römer ins Exil auf die Insel Patmos geschickt hatten, Johannes mit Namen, schreibt dies. Und er hat ein inneres Bild vor Augen, eines, das Gott in ihm erzeugt hat. Was siehst du, wenn du vom Himmel träumst? Johannes sieht unzählige Menschen, die zusammen feiern und die Gott loben. Was macht diese Menschen so glücklich? Oder anders gefragt, welche Sehnsucht wird denn hier erfüllt? Nun, die Sehnsucht im Guten, also in der Liebe, das ist ja das Gute, geborgen zu sein. Vor dem Thron Gottes sein. Gott und Jesus ganz nah zu sein, zu seinen Füßen stehen. Nur noch eins wollen, singen, singen vor lauter Begeisterung. Ob man es kann oder nicht. Freude, Hingabe. Ein Bild für wirklich zu Hause ankommen. Denkt an die Heimkehr des verlorenen Sohnes, der ja dann längst nicht mehr verloren war. Wissen, wo man hingehört. Bei Gott ist es mir nicht mehr fremd, sondern hier bin ich wirklich zu Hause. Sagen zu können, hier gehöre ich hin. Ich muss sagen, diese Sehnsucht kenne ich auch. Die kenne ich sogar zunehmend intensiv. Das Zweite, die Sehnsucht, das Schlechte, also die Sünde, ablegen zu können. Sie hatten weiße Gewänder an, heißt das hier. Das ist ja ein altes Symbol für Reinheit. Das meint nichts anderes als, ich träume von einer Welt, in der ich mich nicht mehr dunkel, schmutzig und unrein empfinde und wo das Trübe weggenommen wird, wo ich auch nicht im Sumpf der anderen mehr warten muss. Keine Last, keine Angst, keine Falschheit und kein Schrecken und keine Schuld. Ist das nicht ein herrliches Bild? Sagen zu können, hier bin ich so, wie mich Gott ursprünglich mal gemeint hat und wie es dann leider nicht geworden ist. Aber hier bin ich dann so. Und das Dritte, die Sehnsucht, Trennungen zu überwinden. Ich sah Menschen aus allen Ländern und Völkern, vollkommene Gemeinschaft. Weil diese Menschen vor Gott stehen, sind die Abgründe zugeschüttet und Grenzen aufgehoben. Was uns von anderen trennt, existiert einfach nicht mehr. Also das ist ja etwas, was wir in der Gemeinde schon mal üben. Ja? International und interkulturell und ich sag mal intertheologisch. Im Himmel wird es echte Nähe geben. Zu mir selbst, zu Gott, aber auch zu anderen Menschen. Die Geschichte, auch die Kirchengeschichte, ist ja eigentlich genau von dem Gegenteil getrennt. Von Trennungen, Trennungen, Trennungen. Da waren welche, die waren fromm, da haben andere gesagt, wir sind frommer und schon war die Trennung da. Ganz anders bei Gott. Hier ist Gemeinschaft. Als Johannes diesen Vers aufschrieb, sprach er damals vielen Menschen aus der Seele und bis heute kennen wir doch diese Sehnsucht. Jeder möchte sich geborgen fühlen. Wer wünscht sich nicht, dass die Dunkelheit aus dem eigenen Leben und aus dieser Welt verbannt wird? Wer wünscht sich nicht, dass Trennungen überwunden werden? Das kann man natürlich fragen, sind das jetzt einfach nette Worte aus einer guten alten Zeit? Klammer auf, wie gut war die wirklich? Oder sind das nur Worte für eine ferne Zukunft, die ich sowieso noch nicht sehen kann? Oder bestimmt und verändert das jetzt auch meine Gegenwart? Dann macht es Sinn, sich wirklich damit zu beschäftigen. Denn ich bin sicher, wer an diese Zukunft glaubt, der lebt heute schon anders. Deutlich wird das an einer Geschichte einer Wanderung. Also das Leben wird ja häufig mit einer Wanderung beschrieben. Ja, das ist ein typisches Motiv in Geschichten. Zwei Wanderer sind also den ganzen Tag unterwegs. Sie sind müde, sie sind erschöpft, die Knochen schmerzen. Mühsam schleppen sie sich vorwärts, das Gepäck drückt, die Muskeln zittern, die Füße plagen Blasen. Sie sind sich sicher, so ganz lang schaffen sie das nicht mehr. Da plötzlich hüpft der eine in die Luft, gibt einen Freudenschrei von sich, fängt an zu tanzen, stellt euch vor, und dann läuft er beschwingten Schritts davon. Der andere greift sich natürlich an die Stirn und sagt, der ist jetzt völlig durchgeknallt. Ja, ist das der Wahnsinn kurz vorm Ende? Und schlurft weiter. Was war passiert? Der eine hatte zwischen den Büschen ein Schild gesehen. Was stand da drauf? Gasthof zum Hirschen. Noch 1 Kilometer. Gute Küche. Zimmer frei. Beide Wanderer sind gleichermaßen am Ende. Aber der eine hat plötzlich eine Zukunft vor Augen und das verleiht ihm förmlich Flügel. Keine Schleichwerbung jetzt. Christinnen und Christen können anders leben, weil sie nicht nur die schmerzenden Füße spüren, die haben sie natürlich auch, sondern weil sie ein Ziel vor Augen sehen. Haben wir dieses Ziel persönlich vor Augen? Haben wir es als Gemeinschaft, als Gemeinde vor Augen? Oder sehen wir vor lauter Alltagskram nicht mehr weit genug und vor lauter Konflikten? Christinnen und Christen leben anders. Könnt ihr messen, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er sagen kann, es wird alles gut? Es wird alles gut. Also mir tut unheimlich viel weh, aber es wird alles gut. Selbst der Tod verliert seine Schrecken. Es wird alles gut. Das ist die Kraft, die Menschen auszeichnet, die von Gott inspiriert sind. Selbst einen Hiob, das Alte Testament berichtet von ihm. Wegen einer blödsinnigen himmlischen Wette ist er den schlimmsten Leiden ausgeliefert, die man sich vorstellen kann. Und jetzt kommt's, er kann nichts dafür und er weiß noch nicht mal, warum ihn das trifft. Er kennt die Geschichte nicht. Und das macht alles ja noch schlimmer. Mitten in seiner Einsamkeit, in seiner Krankheit, in seinem Schmerz und in seiner Wut sagt er, weil ich weiß, dass es Gott gibt, vertraue ich darauf, dass am Ende alles gut wird. Oder ich sage es mal mit den Originalworten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das können wir gleich zusammen singen. Nun, ist das jetzt eine billige Vertröstung auf das Jenseits, das ist Christen immer vorgeworfen worden? Nein, ich glaube nicht. Die beiden Wanderer in der Geschichte machen ja deutlich, dass das Hoffen auf die Zukunft die Gegenwart verändert. Der Wanderer ist auf den letzten Meter zum Hirschen wieder motiviert und stark. Der kommt bestimmt an. Und das bedeutet, die Zukunft beginnt jetzt. Sie beginnt nicht irgendwann, sie beginnt ja jetzt. Und wir müssen uns jetzt klar werden, was wir von der Zukunft erwarten. Und das wird unseren Schritt bestimmen, auch ob er federnd ist oder schlurfend. Alle, die beim Projekt mitmachen, werden sich eine Woche damit beschäftigen, welche Bilder die Bibel von der Zukunft entwirft. Und das ist inspirierend und ich finde das faszinierend. Viel wichtiger ist aber, dass wir nicht nur dieses Bild der Bibel jetzt wahrnehmen, sondern dass wir unser eigenes Bild dort hineinzeichnen. Dass wir also eine Idee auch für unsere Zukunft entwerfen, die von Gottes Zukunftsvision inspiriert ist. Wie soll dein Leben weitergehen? Man kann es noch anders sagen. Fällt mir so als Pastor ein. Was soll man am Grab über dich sagen, wenn man nicht lügt? Wie willst du also heute leben? Ein Bild davon kannst du entwickeln, wenn du weißt, was Gottes Wille für diese Welt ist. Sonst stocherst du da im Nebel. Du kannst es entwickeln, wenn du weißt, dass wir einen Gott haben, dessen Wesen Liebe ist. Was passt dann in deinem Leben zu einem Gott, dessen Wesen Liebe ist? Und was schlägt diesem Gott ins Gesicht? Und so kannst du dich orientieren. Und in diesem Horizont kann ich mich dann getrost fragen, wie es wohl mit mir weitergeht in diesem Leben und nach diesem Leben. Um noch einmal auf die Bilder von Johannes zurückzukommen, hier in der Offenbarung. Wie lebe und vermittle ich Geborgenheit, Befreiung, Gemeinschaft? Probier es doch einfach mal aus. Wenn du sagst, ich bin in Gottes Hand geborgen, wenn du das mal laut sagst, vielleicht gerade wenn du dich ganz anders fühlst, was ändert das in deinem Leben? Du bist in Gottes Hand, auch wenn du dich mit dir selbst und mit anderen fremd fühlst. Geht mir oft so. Er kennt dich und er ist dein Zuhause. Auch wenn du verzagst, er schenkt dir ein neues Vertrauen. Und probier nicht nur diese Geborgenheit aus, sondern auch diese Freiheit, wenn du es nicht mehr aller Welt recht machen musst. Das ist schon paradiesisch. Wenn du nicht mehr dich selbst beschimpfen musst, wenn du weißt, vor Gott bin ich gut, er reinigt mich, er kennt meine Unzulänglichkeit, er kennt auch meine Schuld, die Abgründe. Und er liebt mich trotzdem. Und drittens, probier diese Gemeinschaft aus, in der man auch dann anders leben lernt. Zu Hause bist du bei Gott, also bei den Menschen, die auch bei Gott zu Hause sind, oder? Anders geht das nicht. Wir sehen oft, was uns trennt. Dabei verbindet uns so viel mehr. Das gilt innerhalb der Gemeinden, das gilt zwischen den Gemeinden. Überall leben Geschöpfe Gottes, die alle nach Liebe suchen, oder? Überall leben Menschen, die alle Vergebung brauchen, außer denen, die nicht. Im Singen und Loben erfahren wir etwas von dieser Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und die Offenbarung des Johannes gibt davon eine Perspektive und wir können das jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen, wenn wir uns davon inspirieren lassen. Dem erschöpften Wanderer hat für diesen Tag ein Hinweis auf den Gasthof zum Hirschen gereicht. Mit Gottes Perspektive können wir in Frieden alt werden und sterben. Amen.